So, herzlich willkommen auch von unsererseits, von Ursula und von mir. Wir sind ja quasi die Vertreter des Gebetsteams, die heute auch diese Predigt hält. Und wir haben ja auch ein Thema. Es ist ja jetzt die zweite Predigt in der Reihe. Das Thema heißt, lass deine Liebe an. Es basiert oder Grundlage ist das Buch von Dani Silk, das letztendlich Grundlage für diese Predigtreihe ist, aber vor allem Grundlage für den Gebetskreis, den wir haben. Wir treffen uns alle 14 Tage in der Gemeinde, jeden Donnerstag. Es ist ein offener Kreis, und in diesem Kreis, da beten wir über den Umgang, über unseren Umgang in der Gemeinde in Liebe und Wahrheit. Wir beten dafür, dass der Heilige Geist uns mehr und mehr in diese Liebe, in diese Gemeinschaft hineinführt. Ja, also seit September trifft sich das Abendgebet. Im Dezember hatten wir entschieden, dass wir eine Predigt halten wollen. Und dann ist daraus eine Predigtreihe geworden. Im Januar war dann die erste Predigt. Wir haben gesprochen über die 5 Sprachen der Liebe. Und das heißt, wie wir uns in Liebe begegnen können. Und es ging darum, auch, dass man sich letztendlich dafür entscheiden muss, das auch tun zu wollen. Heute soll unser Thema sein, die 7 Säulen einer intakten Beziehung oder die 7 Säulen der Weisheit, basiert auf Sprüche 9,1. Und da können wir lesen, die Weisheit hat ja ausgebaut und ihre 7 Säulen errichtet. Die Ursula hat das dargestellt in diesem Schaubild. Das wird jetzt, denke ich mal, auch nochmal an die Leinwand geworfen. Das soll der Inhalt unserer heutigen Predigt sein. Wie gesagt, basierend auf diesem Buch, Lass deine Liebe an, wollen wir jetzt dieses Haus erklären. Ich werde mich da jetzt auf den Tempel und die Säulen und das Dach beziehen. Und die Ursula wird dann die 7 Säulen der Weisheit ganz praktisch dann erklären, erläutern. Und in diesen 7 Säulen geht es dann um Liebe, Ehre, Selbstbeherrschung und so weiter. Wir werden da jetzt dann gleich drauf kommen. Also, worum geht es heute in dieser Predigt? Es geht um die Beziehungen, in denen ich lebe. Die zu meiner Frau, die zu meinem Mann, zu meinen Kindern. Aber es geht auch um die Beziehungen innerhalb der Gemeinde zwischen uns Geschwistern. Grundlage der Beziehung ist die Weisheit, ja, von denen Sprüche 9,1 hier drauf weist. In Daniel 2,21 lesen wir, dass Gott Weisheit den Weisen schenkt. Weise ist, wer das nicht nur weiß, sondern Gott nach dieser Weisheit auch fragt, in der Beziehung zu ihm nach ihr sucht, weil alle Weisheit dazu, dass unser Leben gelingt, halt von Gott kommt. In Kolosser 2,3 schreibt der Apostel Paulus, dass Gott in Christus alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen hat. Und in Epheser 3,17, dass Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohnt. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass Christus unsere Weisheit ist. Durch den Glauben lebt Christus in uns. Und weil Christus in uns lebt, haben wir Zugriff auf Gottes Weisheit. Kolosser 1, Vers 30 fasst das wunderbar zusammen. Gott allein hat es ermöglicht, dass ihr in Christus Jesus sein dürft. Den hat er zu unserer Weisheit gemacht. Durch ihn sind wir von Gott gerecht gesprochen und unser Leben wird durch ihn geheiligt. Durch ihn sind wir erlöst. Der Dani Silk und seine Frau Cherie kommen aus sehr schwierigen Familienverhältnissen. Beide Elternpaare waren je dreimal verheiratet. Einer der Stiefväter war auch dreimal verheiratet. Das heißt, sie sind groß geworden. Als sie groß geworden sind, dann sind sie unter 15 verschiedenen Ehen groß geworden. Das muss man sich mal vorstellen. 15 verschiedene Ehen, ja, 15 verschiedene Elternteile zu den verschiedenen Zeitpunkten ihres Lebens, ihres Aufwachsens. Ja, und er schließt daraus oder er sagt daraus, er hat es auch selber erfahren, dass er aus diesen elterlichen Beziehungen, aus diesem Familienleben keine allzu guten Werkzeuge oder Hilfsmittel mitbekommen hat, um selber in einer glücklichen Beziehung zu leben. Das können wir uns vielleicht sehr gut vorstellen, wenn man unter solchen familiären Hintergründen groß wird, dass man auch eine große Angst in seine Beziehungen hineinfließt. Ja, dass man Angst hat vor Verlust, Angst vor Verletzung, dass schnell auch Vertrauen verloren geht. All diese Dinge, die beherrschen dann das Denken und das Gefühlsleben. Was ich damit sagen möchte, ist, dass wir alle in irgendeiner Weise eine Prägung mitbekommen haben aus unserer Kindheit, aus dem Elternhaus, aus unserer Schulzeit, dem Leben danach. Ja, und dass wir Erfahrungen gemacht haben, die Narben hinterlassen haben, Verletzungen und Niederlagen. Und dass wir geprägt sind aus dieser Vergangenheit in unserem Denken, Fühlen und Handeln. Und das hat Auswirkungen auf uns. Das hat Auswirkungen auf unser Leben in unserer Familie, zu unseren Kindern oder Eltern oder auch in der Gemeinde. Ich will es gar nicht so weiter ausmalen. Was deutlich wird, wir sind alle in irgendeiner Weise das Produkt einer gefallenen Schöpfung. Wir haben alle unsere Unarten und unsere Fehler. Die Bibel fasst das zusammen. Ja, und sie sagt, sie nennt das den alten Menschen. Das ist der Mensch, der wir gewesen sind, bevor wir zu Christus gefunden haben. In 2. Korinther 5,17 können wir lesen, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Oder in einer Übersetzung, in einer moderneren Übersetzung bedeutet das, heißt dies, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Wir müssen nicht so bleiben, wie wir sind. Ganz im Gegenteil, wir sollen den alten Menschen ablegen und mit Christus diesen neuen, veränderten Menschen leben. Ja, jetzt soll es in dieser Predigt also um Beziehung gehen, Beziehung zu anderen Menschen, die gelingen sollen. Was wir bisher gesehen haben, ist, dass aufgrund unseres Glaubens an Christus die Grundlage für alle unsere menschlichen Beziehungen eben unsere Beziehung zu Christus ist. In Römer 12,2 drückt Paulus das so aus. Deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Gott hat uns angenommen, so wie wir sind, als wir noch Sünder waren, ja, mit all unseren Fehlern und all unseren Schwächen. Er hat uns bedingungslos angenommen. Allein aufgrund unseres Glaubens hat er uns vergeben und uns seine Liebe zugesprochen. So wie er uns bedingungslos angenommen hat, und jetzt kommen wir zu dem Fundament des Tempels oder anders ausgedrückt zu dem Fundament göttlicher Weisheit, so erwartet Gott von uns, dass wir auch den anderen bedingungslos annehmen und akzeptieren. Das gilt für alle unsere Beziehungen, für die zu unserer Frau, zu unserem Ehemann, geht für die Beziehung zu unseren Kindern und natürlich auch für die Beziehung innerhalb der Gemeinde. Das bedeutet nicht, dass man alles gut findet, was der andere sagt oder tut. Unser Maßstab ist Christus. Und mit Christus geht alles das, was Römer 12,2 erklärt. Was vor Gott gut ist und ihn erfreut und seinem Willen entspricht. Wir sind schließlich der Wahrheit verpflichtet und insofern sind auch Grenzen zu setzen. Aber manches gilt es auch zu ertragen und einfach zu vergeben. Immer gilt es, den anderen mit Respekt zu behandeln, in dem Bewusstsein, dass man selbst auch mit Fehlern, mit Ecken und Kanten behaftet ist. 2. Korinther 5,17 sagt also, wir sind eine neue Kreatur. Römer 12,2, dass wir uns von Gott eine neue Denkweise geben lassen sollen. Bezogen auf unsere Beziehung bedeutet das, dass wir in diesem neuen Menschen lebend den anderen lieben sollen, wie uns selbst, beziehungsweise ihn bedingungslos annehmen und akzeptieren. Ursula wird gleich an dieser Stelle aufsetzen und diese Gedanken anhand der 7 Säulen der Weisheit konkreter und praktischer fortsetzen. Ich schließe jetzt mit dem Dach. Wenn wir dieser Weisheit Gottes folgen, das heißt dieses Leben in Christus, in dem alle Schätze der Weisheit verborgen sind, annehmen und leben, dann werden auch unsere Beziehungen, zumindest soweit es an uns liegt, gelingen. Dafür wird Gott sorgen. Und wir werden allergrößte Chancen haben, dass Freude, dass Friede, Hoffnung und Freude, wie es das Dach beschreibt, unser Leben bestimmen.
Mein Part ist jetzt, diese einzelnen Säulen noch mal genau zu untersuchen. Diese 7 Säulen der Weisheit, dieses Lass deine Liebe an. Wie ihr schon mitbekommen habt, versuchen wir uns schon länger darin, den Begriff Liebe zu verstehen, den Begriff Liebe zu buchstabieren, den Begriff Liebe zu analysieren und ihn in einen Kontext zu stellen. Und natürlich auch im Sinne der Bibel ein Verständnis zu entwickeln, was Liebe heißt. Wie können wir Liebe umsetzen? Oder ist Liebe auch in einer Art messbar? Ich bin mir ganz sicher, dass das ein lebenslanger Prozess bedeutet. Und wir werden nie auslernen. Aber wir möchten euch trotzdem an unseren Gedanken und Ausführungen und Gebeten teilhaben lassen. Ich fange hier an mit dem Äußersten hier, diesem Begriff der Liebe. Liebe. Ich habe mich bemüht, das so gut wie möglich leserlich zu machen, wie ihr feststellt. Liebe, Ehre, Selbstkontrolle, Vertrauen, Wahrheit, Glaube, Vision. Oh ja, danke. Ja, also das ist jetzt nicht aus unserem Mist gewachsen. Wir haben uns das aus diesem Buch übernommen und da haben wir uns inspirieren lassen. Dieses Haus mit den 7 Säulen. Und Liebe hat dieses Hineingebundensein, diese Vorstellung, dass es nicht nur ein Wort ist, sondern ein ganzer Komplex. Man kann sich also vorstellen, dass dieses ganze Haus der Weisheit Liebe etwas zerstückelt sozusagen ist. Also Teil eines ganzen Gebäudes mit allen Funktionen wie Dach und Fundament. Wir haben schon gesehen, das Fundament, Christus, diese Liebe, Annahme, Vergebung, das ist sein Vorbild und er geht uns damit voran. Er legt damit den Grundstein für intakte Beziehungen. für unsere Fähigkeit in Lebensdauer und Resilienz menschlicher Beziehungen, dass wir darin investieren, für Geduld, Ausdauer im Gestalten von Beziehungen, für unsere Hoffnung und Vision in die gesunde Entwicklung anderer Menschen in unserem Umfeld. Die Freiheit, an einem sicheren Ort sich zu entwickeln und doch Konsequenzen kennt. Vergessen wir nicht das Dach. Wir leben im Herrschaftsbereich des Heiligen Geistes, eine Atmosphäre des Shalom, des Friedens zu schaffen, eine Herausforderung an uns alle, Liebe in all ihrer Komplexität. Ehre hier. Das beste Beispiel in Sachen Ehre gibt uns Jesus. Gott ehrt uns, indem er uns Jesus geschickt hat. Wir sind keine Sklaven mehr, sondern Söhne. Und zwar männlich und weiblich, weil Söhne, und vor allen Dingen, es geht ja um Miterben Gottes. Das heißt, Ehre ist keine Sache der reinen Unterordnung, sondern es geht um einen kreativen Gestaltungsprozess. Miterben, wir sollen das Reich Gottes gemeinsam aufbauen. Damit ehrt und beauftragt Gott uns. Das ist wohlgemerkt keine Einbahnstraße, sondern befähigt uns immer wieder, andere zu ehren und zu befähigen. Ich weiß, Ehre ist in unserer Gesellschaft ein selten benutzter Begriff. Und ich habe mal in Wikipedia nachgeguckt, verdienter Anerkennungsanspruch. Ich glaube, das passt uns überhaupt nicht, weil wer verdient schon diese Anerkennung? Ich habe aber im hebräischen Wörterbuch nachgeguckt und da war ein interessanter Aspekt drin. Als wertvoll und kostbar erkennen, trifft es schon eher. Ehren, das Beste im anderen suchen und hervorheben. Die Säule der Ehre in einer Beziehung heißt auch, Unterschiede stehen lassen zu können. Ehre und Wertschätzung stärkt andere. Es ist natürlich die Frage, wie sieht Ehren heute aus? Früher wurden Menschen automatisch im vorgerückten Lebensalter geehrt, also respektiert für ihre Lebensleistung. Da ist man heute etwas abgerückt davon. Die Bibel beschreibt hauptsächlich, dass Gott geehrt werden will. Das heißt, dass er als kostbar und wertvoll angesehen werden will. Aber auch Älteste in einer Gemeinde, Kirchen, also Leiter, Väter, Mütter, Ehefrauen und zum Schluss jedermann. Paulus schreibt nämlich, kommt einander mit Ehrerbietung zuvor. Habt Freude daran, euch gegenseitig Achtung zu erweisen. Ehren als Akt der Wertschätzung zu sehen, der durch Unterschiede und Fehler anderer nicht geschmälert wird. Ich habe noch ein Beispiel, das mir vor einiger Zeit passiert ist. Ich war auf einer großen Konferenz in München und ihr wisst, wie das so ist. Beim Damenklo ist eine lange Schlange. Und ja, ich war schon fast am Ziel. Und dann steht hinter mir jemand, den ich zwar nicht persönlich kannte, aber von den Bildern schon. Das war die Hauptrednerin und eine bekannte Gebetsleiterin. Und ja, ich habe tatsächlich gesagt, gehen Sie bitte vor. Ich wollte damit ein ganz kleines Beispiel an Ehre bringen. Das nächste Wort, Selbstkontrolle. Gott möchte uns als machtvolle Menschen, weil er uns so geschaffen hat. Er hat uns unter anderem den Geist der Selbstbeherrschung gegeben. 1. Timotheus 1, Vers 7, den kennt hier jeder, das weiß ich. Das will heißen, er lehrt uns Möglichkeiten und gibt uns die Kraft, und nicht uns zu beherrschen, nicht andere. Dieses Zitat muss ich euch vorlesen, das hat mich schon sehr getroffen. Der Einzige, den du an einem guten Tag kontrollieren kannst, bist du selbst. Nochmal, der Einzige, den du an einem guten Tag kontrollieren kannst, bist du selbst. Das heißt, meine Selbstbeherrschung signalisiert anderen, dass ich verlässlich und vertrauenswürdig bin. Mein Ja ist ein Ja und mein Nein ist ein Nein. Okay, als Mutter erlaube ich mir noch ein Lass mich drüber nachdenken. Das schafft Sicherheit in einer Beziehung, Verlässlichkeit. Ich entscheide, was ich tun will und setze alles dran, es umzusetzen. Dabei verfalle ich nicht in den Fehler, andere für mein Versagen verantwortlich zu machen. Wenn ich einen Fehler gemacht habe, Dinge falsch eingeschätzt habe, dann stehe ich dazu. Und Ziele setze ich mir selbst, auch wenn ich Ziele anderer teilen. In einer Beziehung Selbstkontrolle, wir sind immer noch hier, auszuüben, heißt, dass ich volle Verantwortung dafür übernehme. Meine Wertschätzung auszudrücken kostet manchmal Mühe, Kreativität und Energie. Wenn der andere nicht so reagiert, wie ich mir das vorgestellt habe, sollte ich mich nicht von diesem Ziel abbringen lassen, nach dem Motto, der andere hat mich wieder provoziert, der andere. Bei dieser Selbstkontrolle geht es darum, ich übernehme Verantwortung für diese Beziehung. Nicht um jeden Preis, aber verlässlich und treu bleibe ich dran. Umgekehrt wird der Mangel an Selbstkontrolle Angst und Unsicherheit in eine Beziehung bringen. Da kommen Fragen auf, wie kann ich dem anderen trauen? Wird er unsere Ziele erreichen? Ist unsere Beziehung verlässlich? Da will ich noch mal ein eigenes Beispiel bringen, das schon ein paar Jahre her ist, aber es war für mich ein Stück weit Grundsatzentscheidung genau an diesem Punkt. Meine Tochter war im 3. Semester im Chemiestudium, war alles in trockenen Tüchern, BAföG, alles. Und dann hat sie gesagt, Mama, ich werde das Studium abbrechen. Oh, wer Eltern ist, weiß, was das heißt. Und ich dachte, was ist jetzt los? Sie hatte vernünftige Vorschläge, das muss man sagen, ökologisches Jahr, und hat dann später sich das Studium selber verdient. Aber in dem Moment stand ich vor der Wahl, entweder die Beziehung zu meiner Tochter oder ewig nörgeln, meckern, jammern. Das war für mich ein sehr tiefer Einschnitt, aber er hat sich gelohnt. Meine Tochter hat heute einen guten Job in der IT-Branche, aber es war hart damals und ich habe das immer noch im Gedächtnis. Das heißt, meine Entscheidung der Selbstkontrolle und Beziehung hat zur Folge, nicht zu sorgen, sondern vertrauensvoll an einer Beziehung zu arbeiten. Wir kommen zum Begriff Verantwortung. Das ist ein ganz langes Wort, deswegen ist es schon schwer zu lesen. Da steckt der Begriff Antwort drin, die Fähigkeit zu antworten. Also nicht die Reaktion, nicht die Handlung. Das ist wie beim Navi. Du hast dein Ziel eingegeben und der Navi verfolgt das Ziel kompromisslos. Das brauche ich euch nicht zu erzählen, das kennt ihr alle. Ja, wie geht es mir damit? Lass ich mich verleiten, einen anderen Weg einzuschlagen? Die Säule der Verantwortung in einer Beziehung bedeutet, dass mein innerer Kompass meiner Entscheidung mit Liebe zu antworten treu bleibt. Genauso wie das bei einem Ehegelübde einmalig ist, aber doch jeden Tag wieder umgesetzt werden will. Paulus spricht von einem verantwortlichen Lauf, der wie ein helles Licht strahlt. Das heißt, wer verantwortlich handelt, wird gesehen wie ein Licht. Kommen wir zur Wahrheit. Welche Menschen ziehst du in deiner Umgebung vor? Menschen, bei denen du dir nicht immer sicher bist, ob sie die Wahrheit sagen? Oder Menschen, die dir lieber einmal zu viel die Wahrheit sagen? Kommt auf die Beziehung an, sagst du vielleicht. Aber wenn du auf der Suche nach tieferer Begegnung bist, mutig genug bist, innere Wahrheiten mit jemand auszutauschen, so wie echte Kommunikation ihren Preis hat, es geht nicht ohne Wahrheit. Diese Wahrheit will ihren Spiegel haben. Und Grundbedingung für wahrhafte Kommunikation ist, dass ich mich selber wertschätze, auf das, was in meinem Inneren vor sich geht, achte. Kann ich gut mit mir selber umgehen? Habe ich gelernt, auf mich zu hören und damit umzugehen? Wenn ich mich vor der Wahrheit fürchte, dann mangelt es mir an Kommunikation. Und wenn ich mit anderen in tiefe Wahrheiten eindringen will, brauche ich Mut zum Austausch. Und ich muss nicht mit anderen in allen Dingen übereinstimmen. Das erinnert mich an meine Freundin Constanze. Als ich noch Single war, war ich eine Zeit lang in einem Kurs, wo man Beziehungsfähigkeiten verbessert. Und eine der Aufgaben war, einen Herzensfreund, eine Herzensfreundin zu finden. Und ich dachte, Gott, wie soll ich das bloß machen? Aber mir kam ein Name. Es war jetzt eine Person, die ich gar nicht so gut kannte. Also ich wusste schon, wer es ist, aber so tiefer hatten wir noch nicht miteinander geredet. Aber ich hatte so den Eindruck, frag sie. Und ja, ich habe sie gefragt. Und wir sind über längere Zeit wirklich in ein Gespräch, regelmäßiges Gespräch miteinander beten, in einen Austausch innerer Wahrheit gekommen. Constanze und ich reden immer noch miteinander, obwohl wir beide in einer völlig verschiedenen Welt leben, aber dieser Austausch innerer Wahrheiten findet immer noch statt. Und ich möchte euch sehr ermutigen, da auch zu überlegen, habt ihr einen Herzensfreund oder eine Herzensfreundin? Das hat ganz viel mit Glauben und Vertrauen zu tun. Da bin ich nämlich schon mittendrin. In der Frage, kann ich vertrauen, wenn es um Beziehungen geht? Kann ich Gott vertrauen, wenn es hart auf hart geht? Finde ich bei Gott jemand, der meine Bedürfnisse nach Trost, Sicherheit, Nähe und Liebe stillt? Oder brauche ich Ersatzmöglichkeiten? Plan B sowas? Wenn das mit Gott nicht funktioniert, kann ich ein gewisses Urvertrauen entwickeln, dass Gott für mich sorgt, sich um mich kümmert? Bin ich es wert, von Gott geliebt zu werden? So wie die Wolken der Sonne folgen oder Regen dem Sonnenschein folgt? Eine Selbstverständlichkeit und Sicherheit? Kommen zum letzten Punkt hier, zur letzten Säule. Ich glaube, die hat jetzt den einen oder anderen überrascht. Vision. Warum brauchen wir bei diesen sieben Säulen der Weisheit, der intakten Beziehung, warum brauchen wir Vision? Wir haben vorhin über das Navi gesprochen, dass wir das Ziel finden. Aber zuerst muss ich das Ziel eingeben, das Ziel definieren. Was ist mein persönliches, gottgegebenes Ziel für mich? In den Sprüchen steht, ohne Vision geht ein Volk verloren. Das bedeutet, dass der Einzelne, jeder von uns am Fehlen an der eigenen Vision leidet. Und was verstehen wir konkret unter dieser Vision? In der Vision geht es um den Blick nach vorne, für uns also für uns auch den Blick nach oben, den Blick oder die Erinnerung an unsere Berufung, der Blick auf meine Identität, die Christus mir gegeben hat. Wie habe ich meinen Lauf begonnen als Christ? Wo bin ich gescheitert und warum? Oder ist das Scheitern mit meinen Ansprüchen an mich selbst verbunden? Und Gott sieht das gar nicht als Scheitern an. Was macht das mit mir? Wie kann ich meinen Lauf fortsetzen? Eigentlich weiß jeder von euch hier, was Vision ist, weil wir hier ja eine gemeinsame Vision teilen. Unser Gemeindehausumbau ist so eine Vision. In diesem Fall eine gemeinsame Vision. Und doch muss sie jeder Einzelne auch für sich persönlich übernehmen. Als ich vor einigen Jahren meinen Mann kennengelernt habe, hat er mich schon damals mit dieser Vision vertraut gemacht. Wie sie ihn ergriffen hat, hat mich schon beeindruckt. Auch wenn es noch in weiter Ferne lag. Da wurde jeder mögliche Platz und jedes mögliche Gebäude angesehen und umbetet. Und tatsächlich ist es zu unser aller eben einer gemeinsamen Vision geworden, nämlich ein eigenes Gemeindehaus zu bauen und dieses mit Leben zu füllen. Und aus diesem, ich möchte ein Zitat vorlesen, was noch ein bisschen besser deutlich macht, was Vision bedeutet. Ganz konkret: dem Schmerz einen Grund geben, der dich in die Lage versetzt, ihn auszuhalten und dein Ziel zu erreichen. Und Christus hat uns diese unglaubliche Macht der Vision demonstriert, um uns helfen, durchzuhalten. In Hebräer 12, Vers 2 steht: der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete. Also eine Vision. Deswegen halten wir durch, ob es nun der Gemeindehausumbau ist oder die Gestaltung menschlicher Beziehungen. So, jetzt bin ich auf der Schlussgeraden. Warum sprechen und beten wir über dieses Thema? Lass deine Liebe an. Liebe in ihrer Komplexität ist ein hoher Anspruch. Und wir sind von der Notwendigkeit überzeugt, uns in Bewegung zu setzen. Wir wollen Bewegung für uns und andere. Die Frage ist, die sich hier stellt: wie kann es zu dieser Veränderung in unseren Herzen und auch konsequenterweise in unserem Handeln kommen? Wie geschieht diese Veränderung und noch konkreter diese Transformation, diese Umformung unserer selbst? Einerseits will Gott, Jesus und der Heilige Geist uns verändern, diesen Prozess in uns auslösen und uns aufmerken lassen, wo seine liebevolle Hand in uns arbeiten will. Wie jede Münze hat dies auch eine zweite Seite. Oft entziehen wir uns dem Prozess, machen, warum auch immer, einfach weiter. Manchmal eine Bruchlandung, eine Bauchlandung, ich rede jetzt von mir, klar. Business as usual, nur nicht nachdenken, nur nicht tiefer gehen. Und dann gibt es noch dieses berühmte Schamgefühl, das oft aufkommt, wenn Verborgenes ans Licht kommt. Bloß, Gott kennt ja auch das Verborgene. Für ihn ist das ja nichts Neues. Und da wird Scham vor ihm völlig überbewertet. Und jetzt komme ich wieder auf die Herzensfreunde. Haben wir Herzensfreunde, mit denen wir innere Wahrheiten austauschen können, wir auch um Rat bitten können, so wie in meinem Beispiel Konstanze? Sie sagt mir schon mal, wenn ich richtig gut falsch liege, aber sie ermutigt mich auch. Jetzt komme ich zu unserer heutigen Challenge und zum heutigen Aufruf. Ich schätze, jeder von euch ist angezogen von einem dieser sieben Säulen. Ihr habt auch noch einen Moment Zeit, einfach Gott drum zu bitten: Gott, wo willst du mich in den nächsten Wochen verändern? Ganz konkret. Hier sieht man es, hier. Ich lese es nochmal vor. Liebe, Ehre, Selbstkontrolle, Verantwortung, Wahrheit, Glaube und Vision. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, mit Gott in diesen Prozess zu gehen, ihn zu bitten: Herr, wo möchtest du Veränderung bei mir? Dich auszutauschen mit Menschen, denen du vertrauen kannst. Und zum Schluss würde ich euch bitten, dass wir zum Gebet aufstehen. Ja, himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns Beziehungen gelehrt hast durch deinen Sohn, durch den Heiligen Geist. Ich danke dir, dass du so ein leuchtendes Beispiel bist. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du uns ganz neu ergreifst, mit dir Verbindung, Verbindung mit anderen, dass du unsere Beziehungen erneuerst. Ich danke dir, dass wir ganz konkret dich bitten dürfen, dass du uns ein Augenmerk drauf richtest und dass wir dich bitten dürfen, in unsere Beziehungen reinzukommen und Veränderungen zu schaffen. Segne uns da drin. Amen.